Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen zum 91. Psalm. Wir lesen miteinander die Verse 14 bis 16. Psalm 91, die Verse 14 bis 16. Und hier spricht der Herr, unser Gott. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Herr ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Amen.
Amen.
Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, du bist sehr zu fürchten, sehr zu lieben und sehr zu loben. In tiefer Dankbarkeit und Demut, Herr, kommen wir zu dir und wir freuen uns, dass wir dein Wort hören dürfen. Und nun schenk uns Herzen, die glauben und hilf uns, dass wir leben gemäß deinem heiligen Wort, damit du alle Ehre hast. Herr, sprich zu uns, deine Knechte und deine Mägde wollen hören. Amen.
Amen.
Wir schließen heute unsere Predigtserie durch den 91. Psalm ab. Und ich hoffe, du wurdest im Laufe dieser Reihe durch Gottes Wort gestärkt und ermutigt, dich nicht zu fürchten, auch in Zeiten größter Gefahr und Krisen, wie Spurgeon sagte über diesen Psalm. Wer in dem Geiste dieses Psalms einhergehen kann, darf furchtlos sein. Denn die Wahrheiten, die wir hier lernen, in diesem Gotteswort, in diesem Psalm, sind die beste Arznei gegen alle Furchtsamkeit und Panik und Hysterie und Verzweiflung. Und nun, am Ende dieses Psalms kommen wir zum krönenden Abschluss. Als letztes passiert hier etwas Gewaltiges, etwas, das herrlicher und schöner ja gar nicht sein könnte. Am Ende spricht der Herr, unser Gott, höchstpersönlich. Bisher sprach dieser Psalm nur über Gott. Doch jetzt spricht Gott selbst. Als wenn es nicht ausreichen würde, uns furchtlos zu machen in aller Gefahr, dass so viel über Gottes Schutz gesagt wurde und zuletzt sogar über den Schutz durch seine heiligen Engel. Als wenn das alles nicht schon genügen würde, erschallt nun die Stimme des Herrn aus dem Himmel. Und Gott selbst, der nicht lügen kann, macht die herrlichsten Zusagen, so dass auch die letzten Überreste von Zweifel und Ängste vertrieben werden müssen. Ab Vers 14. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn. Ich bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Lasst uns voller Ehrfurcht diese wunderbaren Zusagen und Verheißungen Gottes studieren. Doch zunächst einmal müssen wir uns diese Frage stellen. Wem gelten diese Versprechungen Gottes? Wem macht der Herr hier Verheißungen? An wen richtet er seine Zusagen? Ist dir das aufgefallen? In diesen letzten Versen des Psalms finden wir drei Merkmale, die der Mensch hat, dem diese Versprechen Gottes gelten. Vers 14. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Wem gelten Gottes Versprechen? Dem, der an Gott hängt, der seinen Namen kennt und der ihn anruft. Darum lasst uns zunächst einmal diese drei Merkmale studieren, darüber nachdenken, bevor wir auf die Versprechen Gottes hören, damit auch du dich prüfen kannst, ob diese drei Dinge, diese Merkmale auf dich zutreffen und dir darum Gottes heilige Versprechen gelten. Das erste Merkmal hier ist, Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Das erste Merkmal ist, an Gott zu hängen. Nein, der Herr spricht hier nicht über alle Menschen, sie zu retten. Nein, er spricht konkret über denjenigen, der an Gott hängt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Was bedeutet das, an Gott zu hängen? Nun, dieses hebräische Wort für anhängen, das hier benutzt wird, ist ein sehr starkes, sehr intensives, sehr emotionales Wort. Es meint großes Verlangen, Sehnsucht nach etwas zu haben, starke Zuneigung, Begehren. Man könnte darum auch übersetzen, weil er mich liebt, will ich ihn retten. Weil er großes Verlangen, ja Sehnsucht nach mir hat, eine starke Zuneigung, weil ich sein Begehren bin. Darum will ich ihn retten. Wie so eine Braut, die sich verliebt, um den Hals ihres Bräutigams wirft und ihn nie wieder loslassen will. Verstehst du? Nein, dieses Gotteswort der Rettung hier gilt nicht jedem x-beliebigen Menschen. Es ist unmissverständlich klar und konkret, wem gelten diese Versprechungen Gottes? Wen rettet er? Die, die ihn lieben, die ihn nicht loslassen, die ihm gegenüber anhänglich sind, die nicht ohne ihn können und nicht ohne ihn wollen, die eine beständige, starke Sehnsucht, ein Verlangen nach Gott haben, die man nicht von Gott wegreißen kann. Beschreibt dich das? Hängst du an deinem Gott? Hast du wahre Sehnsucht, Zuneigung zu dem Herrn? Hast du ihn lieb? Dieses Verlangen nach Gott, das macht einen wahren Gläubigen aus und unterscheidet ihn von falschen Namenschristen. Es heißt in Psalm 42, wie wir auch gesungen haben, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Echtes Verlangen, bei Gott sein zu wollen, ihn haben zu wollen, hängst du an Gott? Mehr als an alles andere. Manche Menschen hängen an Geld oder an ihrer Karriere oder an ihren Hobbys oder an sonst was. Gläubige hängen an dem Herrn. Ist das so bei dir? Nun, diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, mag das offenbaren. Gerade jetzt, wo du vielleicht nicht zum öffentlichen Gottesdienst gehst, ist die Versuchung besonders groß, auch die persönliche Anbetung ausfallen zu lassen. Hängst du an dem Herrn? Suchst du ihn dennoch in seinem Wort, im Gebet? Singst du ihm daheim, weil du nicht anders kannst? Hörst du auf seine Predigen, obwohl dich vielleicht niemand korrigiert und dich kontrolliert? Nimmst du die Gottesdienste und die Gebetsstunden zu Hause wirklich wahr? Das alles nicht, weil man dich zwingt, sondern weil du wirklich an dem Herrn hängst, weil du ihn nicht lassen kannst, selbst wenn die ganze Welt ihn nicht mehr anbeten würde. Weil er dein Ein und Alles ist, ist diese Sehnsucht auch in dir unerträglich groß, dass du endlich wieder in der Gemeinde, im Gotteshaus, Gottesdienst feiern willst? Ist das unerträglich für dich? Kannst du sagen, wie Psalm 84, wie es dort heißt, ab Vers 2, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen? Es sehnt sich, ja, es verschmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Verstehst du diese Worte? Oder ist dir dieses Fühlen fremd? Ein echtes Verlangen nach Gott, weil du an ihm hängst? Warum hängt ein Christ so am Herrn? Nun, weil wir erkannt haben, dass wir ihn unbedingt brauchen und niemals lassen dürfen. Alles andere können wir verlieren, aber der Herr ist unentbehrlich. Wir brauchen ihn unbedingt, wenn wir nicht auf ewig verloren gehen wollen. Wir Christen kennen ja sonst niemanden, an den wir uns hängen können. An einer Stelle im Johannesevangelium lesen wir, dass viele Christus verließen, weil sie sich an ihm störten. Doch die wahren Jünger blieben. In Johannes 6 heißt es, ab Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus weiß, wir können dich doch nicht lassen. Wohin sonst sollten wir gehen? Du allein, bei dir ist das Leben. An wen sollten wir uns wenden? Du allein bist der Heilige Gottes. Hast du dich so an den Herrn Jesus gehängt, dass er dein Retter sein soll? Folgendes Zitat wird dem Reformator Martin Luther zugeschrieben. Und dieses Zitat beschreibt sehr treffend, was ein wahrer Christ glaubt und was wahrer rettender Glaube eigentlich ist. Hör mal genau hin. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht.
Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Denn Christus spricht zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber es hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Zitat Ende. Einem Gläubigen muss ich dieses Zitat nicht erklären. Es spricht aus unserer Seele. Genauso ist es. Wir hängen uns nicht an den Baum wie Judas. Wir hängen uns an Christus. Er wird uns hindurchretten. Wir haben keine andere Hoffnung. Uns ist kein anderer Name gegeben unter den Himmeln, in dem wir selig werden können. Und darum können Gläubige nicht ohne ihren Herrn. Sie lassen ihn nicht. Sie lieben ihn. Sie sehnen sich nach ihm. Das macht wahre Christen aus. Diese echte, herzliche Zuneigung zum Herrn. Nicht umsonst stellt der Herr Jesus Christus dem Petrus, nachdem er in schwere Sünde gefallen ist, dreimal diese Frage. Hast du mich lieb? Diese Frage muss dich bewegen. Denn nur wenn du den Herrn Jesus Christus lieb hast, wenn du am Herrn hängst, dann gelten dir hier diese Verheißungen Gottes. Denn wer den Herrn nicht liebt, der geht in die ewige Verdammnis. So schließt Paulus den ersten Korintherbrief und sagt in 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht, Maranatha, ausgeschlossen vom ewigen Heil. Gottes Versprechungen gelten allein denen, die an ihm hängen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Nun, das zweite Merkmal finden wir auch in Vers 14. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Derjenige, der den Herrn liebt, der sich an ihn hängt, der kennt ihn auch. Und es geht nicht einfach darum, mal Gottes Namen gehört zu haben. Die Juden kannten ja Gottes Namen. Gott hatte sich Mose offenbart als Jahwe, als der Rettergott, als der Herr. Und dennoch musste Christus erscheinen. Und was tat er? Er sagt es selbst in Johannes 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also Christus ist erschienen, um den Erwählten Gottes, die Menschen, die der Herr, unser Vater im Himmel, dem Herrn Jesus Christus gegeben hat aus der Welt, ihnen den Namen Gottes zu offenbaren. Und dabei geht es darum, diesen Vater wirklich zu kennen. Der Herr Jesus hat uns zum Vater geführt. Er hat uns mit ihm versöhnt. Er selbst ist der Weg zum Vater. Es geht darum, ihn wirklich zu kennen. Um wahre Verbundenheit mit seiner Person. Es geht um Vertrautsein mit Gott, seinen Namen zu kennen. Weil man eins ist mit ihm, weil man verbunden ist mit ihm. Und das ist ein Geschenk des Herrn. Wir lesen in Lukas Kapitel 10, ab Vers 22, da spricht der Herr Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Das heißt, der Herr offenbart den Menschen, sich selbst zu erkennen, ihnen Wahrheit zu kennen. Es geht um persönliches Vertrautsein mit dem Herrn, nicht bloß um eine lose Bekanntschaft, so dass Gott ein Fremder sei. Es geht um tiefe Erkenntnis, so, dass du so vertraut bist mit dem Herrn, dass du ihm vertraust. Denn es heißt im Psalm 9, Vers 11, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Wer kennt wirklich den Namen des Herrn? Die ihn so kennengelernt haben, dass sie ihm vertrauen. Mit allem, was sie sind und haben. Verstehst du? Und es ist nicht bloß ein einmaliges Kennenlernen. Wenn du den Herrn kennengelernt hast, dann wird das dein Lebensinhalt sein. Dein Lebenssinn. Du wirst alles dafür geben, ihn immer besser kennenzulernen. Und du lernst ihn immer besser kennen. Sein göttliches Wesen, seinen unfehlbaren Willen, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit, sein Zorn, aber auch seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Güte, ja seine Liebe, die er in seinem Sohn uns offenbart hat, so dass du ihm mehr und mehr vertraust und immer innigere Gemeinschaft mit ihm pflegst. Ist das der Fall bei dir, dass du Gott kennst und ihm darum vertraust? Ja, dann gilt dir diese Zusage, Gottes Versprechen. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Den übrigen, die Gott nicht kennen, ist das zu sagen, was in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 steht, wo es heißt, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen wird vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Und dabei wird er Vergeltung üben an wen? An denen, die Gott nicht kennen. Doch er schützt all jene, die seinen Namen kennen und ihm vertrauen. Tust du das? Kennst du ihn? Kennst du ihn? Nun, das dritte Merkmal, das uns hier genannt wird, ist in Vers 15. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Also wenn man den Herrn liebt und wenn man an ihm hängt und wenn man ihn kennt, ja, dann äußert sich das vor allem darin, dass man ihn anruft. Es äußert sich im Gebet. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Wem gelten Gottes Verheißungen? Dem, der ihn anruft. Das heißt, der sich wirklich im ernsthaften Gebet an ihn wendet, der zu ihm ruft um Hilfe und Rettung, weil man an ihn glaubt, weil man ihn kennt, ruft man, dass er gnädig sein möge. Das ist der Anfang des Christenlebens. Das ist der Geburtsschrei eines jeden Christen, das Rufen des Herrn um Rettung, wie wir lesen in Römer Kapitel 10. Da heißt es ab Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Bist du so gekommen zum Herrn und hast zu ihm gerufen, im Gebet vor dem Herrn Jesus Christus? Hast du gerufen, Herr Jesus, rette mich, ich bin ein Sünder, ich verdiene das Gericht, aber ich rufe zu dir, denn ich habe gehört, du bist reich an Erbarmen gegenüber allen, die dich anrufen, vergib mir meine Schuld, schenk mir ewiges Leben. Hast du so gerufen zum Herrn? Dann, wenn das von ganzem Herzen geschah, und ja nicht nur einmal, dann gelten dir Gottes Verheißungen. Manche meinen, es reicht, einmal den Herrn angerufen zu haben und dann sei man ein wahrer Christ. Nein, ein wahrer Christ, du erkennst ihn daran, dass er immer weiter den Herrn anruft. Beständig Gemeinschaft pflegt mit ihm im Gebet und sein Angesicht sucht. Zwischen einem Christen und dem Herrn herrscht keine Funkstille. Ein echter Gläubiger führt ein echtes Gebetsleben. Tag für Tag ruft er den Namen des Herrn an, weil er nicht ohne ihn kann. Er hängt ja an ihm. Verstehst du? Hier geht es nicht um Menschen, die bloß mit anderen Menschen reden und vielleicht mit frommen Menschen reden. In diesen Tagen reden ja so viele Menschen Stunden um Stunden mit anderen Menschen über diese Krise. Aber dieser Psalm spricht von Menschen, die zum Herrn rufen, weil sie darauf vertrauen, dass er ihnen beistehen wird. Menschen, die gelernt haben, auf den Herrn zu schauen und zu wissen, dass Menschenhilfe nichts taugt. Menschen, die gelernt haben, was Paulus sagt in Philipper Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Tust du, was der Apostel sagt, was er lehrt? So viele haben nicht, weil sie nicht bitten. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Nun, diese drei Dinge müssen bei dir vorhanden sein. Diese drei Dinge. Hänge an Gott. Kenne Gott, rufe zu Gott. Das heißt, letztendlich, du musst zum Herrn gehören. Es muss eine wahre, echte Verbundenheit, ein wahres Vertrautsein mit Gott da sein. Und dann, wenn das der Fall ist, dann macht der Herr dir jetzt, am Ende dieses Psalms, eine achtfache Versprechung. Acht Verheißungen, die ja im Grunde hier eins sind und immer wieder durch andere Worte ausgedrückt wird, was der Herr dir schenkt. Immer wieder dieselbe Wahrheit, ein achtfaches Versprechen von Gottes Schutz, das wir uns jetzt in aller Kürze anschauen wollen. Erstens in Vers 14. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Das Wort retten meint so viel wie entkommen oder entrinnen. Das heißt, der Herr zieht uns aus aller Gefahr und er bringt uns in Sicherheit. Das heißt nicht, dass einem Christen nichts zustoßen kann. Es bedeutet aber dennoch, dass Gott uns aus aller Gefahr herausreißen wird. Das heißt, der Apostel Paulus zum Beispiel, der stand kurz vor seiner Hinrichtung durch die Römer. Und seine Feinde meinten, jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir ihn ein Ende bereiten. Jetzt kann er nicht mehr entkommen. Was sagt der Apostel dazu? In 2. Timotheus Kapitel 4, da ist es ab Vers 18. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, der Herr rettet die, die an ihn hängen. Er rettet sie in sein sicheres, ewiges Reich hinein. Der Satan kann kommen mit seinem ganzen Heer und die gottlose Welt und mit all ihren Verführungen und Versuchungen, ja unser eigenes Fleisch, das gegen Gott streitet, von allen Feinden und allen Bedrohungen werden wir gerettet. Wie es heißt in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Zu retten. Sag, klammerst du dich an deinen Beschützer? Das, was auch immer kommen mag, an Gefahr und Unglücken aller Art. Der Herr wird dich retten von jedem bösen Werk und er wird dich hineinretten in sein ewiges Reich. Hänge dich an deinen Retter und fürchte dich nicht. Dieses Versprechen der Rettung wird jetzt noch einmal durch andere Worte wiederum zugesagt. Darum zweitens in Vers 14, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Gott schützt die, die ihn kennen, die ihn in Wahrheit kennen. Das Wort schützen bedeutet eigentlich wörtlich hier, ich will ihn erhöhen. Also aus aller Gefahr heraus entrücken. Er nimmt dich aus aller Bedrohung heraus und stellt dich wie auf einen hohen Felsen, unerreichbar für alles, was dir schaden will, in absoluter Sicherheit, über jede Gefahr erhaben. Und lieber Christ, das ist in Wahrheit schon bei dir der Fall, geistlich gesprochen. Denn wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 5, also durch Gnade seid ihr gerettet. Ihr seid gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also geistlich gesprochen sitzen wir schon in den höchsten Höhen, denn Christus, unser Haupt, ist schon auf dem Thron. Wir sind schon höher als alle Engel Gottes. Wir sitzen mit Christus auf dem Thron der Herrlichkeit in der Himmelswelt. Und es wird tatsächlich geschehen, dass das nicht nur so ist, dass das geistlich real jetzt schon rechtlich so ist, in geistlicher Verbundenheit mit dem Herrn, sondern wir werden tatsächlich mit ihm sitzen auf seinem Thron. Es ist jetzt schon sicher. Darum sagt Paulus auch im Kolosser Kapitel 3, Christus ist oben im Himmel und ihr seid gestorben mit ihm und euer Leben ist mit ihm verborgen, mit dem Christus in Gott. Das heißt, wir sind jetzt schon in Sicherheit. Oder wie es an einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift heißt, wir sind schon ins ewige Leben hinübergegangen. Wir stehen jetzt schon auf dem Felsen, auf Christus, der höher ist als alle Feinde. Geistlich gesprochen sind wir außer Reichweite. Unsere Namen sind schon geschrieben im Himmel. Das heißt nicht, dass wir auf Erden nicht leiden werden oder dass wir nicht heftige Angriffe erleben werden. Sehr wohl. Aber denk einmal an Stephanus, der gesteinigt wurde. Doch sogleich sieht er den Herrn Jesus Christus hoch erhaben, stehen, ihn willkommen heißend in seinem ewigen Himmelsreich. Und Stephanus wird erhoben über all seine Feinde. Hin zum Herrn. Verstehst du? Und auch wenn der letzte Tag gekommen ist und diese ganze Welt in Feuer untergehen wird, wird er uns entrücken zu sich, auf das wir sind, wo erst in seinem himmlischen, ewigen Jerusalem. Ich will ihn schützen, ich will ihn erheben, weil er meinen Namen kennt. Dieses Versprechen, dass der Herr uns rettet, wird abermals bekräftigt durch die nächste Zusage. Drittens heißt es Vers 15, er ruft mich an und ich antworte ihm. Also wer am Herrn hängt, wer ihn kennt, wer ihn anruft, dem antwortet der Herr. Denn der Herr erhört Gebet. Wie es heißt in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Oder 1. Johannes 5, Vers 15. Wir wissen, dass er uns hört. Wir wissen es. Was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Oder wie Jesus es ausdrückt in Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Die Heilige Schrift ist voll von Versprechungen, dass der Herr auf das Rufen seiner Gläubigen hört. Diese Verheißung gilt denen, die an Gott hängen, die ihn lieben, die ihn von Herzen anrufen. Er hört sie. Darum sagt der Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er ist besorgt für euch. Er sorgt sich um euch. Der Herr hört unser Rufen und er antwortet uns ganz gewiss. Das heißt, er spricht uns hier seine persönliche Aufmerksamkeit zu, seine Fürsorge, sein Beistand. Was für ein Versprechen, was für ein Trost. Und das wird nun bekräftigt durch die nächste Zusage, denn viertens in Vers 15, ich bin bei ihm in der Not. Ich habe schon oft gesagt, Gott hat uns nicht die Abwesenheit von Leid versprochen, aber seine trostreiche, seine tröstende Anwesenheit inmitten des Leidens. Ja, wir kommen in Not, aber nie allein. Ja, du wirst mitten in Not sein, aber nie allein. Denn es heißt in Psalm 23, Vers 4, und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Das ist genug für uns, dieses Versprechen. Er ist bei uns in der Not. Und ja, dann kann ich alles erdulden und alles ertragen, wenn doch nur der Allmächtige bei mir ist, wenn er bei mir ist. Denn Gott spricht uns hier seine heilige Gegenwart zu. Und das ist genug, um durch alle Not sicher hindurchzugehen. Wie es heißt in Jesaja 43, Abvers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, so werden sie dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Verstehst du, der Herr ist da. Er ist mit dir, um dich zu stärken, um dir beizustehen, wie es heißt in 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir, mit seinem Beistand, und er ist treu, deine Seele zu stärken, dir Mut und Kraft und Weisheit zu geben, seine Führung, und selbst in deiner Schwachheit ist seine Gnade genug für dich. Seine Kraft. Er wird dich tragen. Er ist mit dir. Seine Rettung, seine Hilfe, sein Beistand wird abermals bekräftigt. Denn fünftens heißt es in Vers 15, ich befreie ihn. Das heißt, ich bringe ihm Befreiung, ich erlöse aus aller Not. Er befreit uns aus, ja von den Ketten der Sünden und des Satans und des Todes. Er befreit uns von allem. Er ist unser Erlöser. Und mögen wir auch in mancher Not sein, letztendlich wird er uns frei machen von all dem. Er wird uns befreien, vollkommen frei machen. Von aller Bedrohung, von allem Mangel, von allem Leiden, von aller Not. Du kennst doch diese Worte aus Offenbarung 21, Abvers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, jede. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, er wird uns tatsächlich befreien von allem Übel. Er wird alles beseitigen. Was auch immer uns jetzt plagt, er wird sein Wort wahr machen. Er macht alles neu. Das wird noch einmal bekräftigt durch eine sechste Zusage in Vers 15. Und ich bringe ihn zu Ehren. Ja, jetzt mögen wir Christen den Weg der Demütigung gehen und erniedrigt sein. Und hier und dort wird unser Name durch den Dreck gezogen und wir werden als das Allerletzte erachtet. Doch dann wird er uns verherrlichen, uns ehren, uns krönen mit Herrlichkeit und Ehre, wie es heißt in Richter 5, Vers 31, dass die, die den Herrn lieben, sie sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Oder wie Jesus es ausdrückt in Matthäus 13, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Oder wie Paulus es sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 21, er wird unseren Leib der Niedrigkeit, er wird ihn umgestalten und wird ihm seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen. Das heißt, der Herr verspricht uns, er wird uns retten aus aller Unehre und aller Schande und aller Armut und Niedrigkeit und Schwachheit und Vergänglichkeit und Gebrechlichkeit. Er wird uns zu Ehren bringen. Wir werden mit ihm sitzen auf seinem Thron und werden mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Und das führt uns nun zu unserer siebten Zusage in Vers 16. Ich sättige ihn mit langem Leben. Wörtlich steht hier mit Länge der Tage. Das heißt, mögen unsere Tage auch hier auf Erden gezählt sein. Also möge man unser Leben auf Erden ein Ende bereiten. So wird er uns doch sättigen mit Länge der Tage. Diese Tage werden kein Ende haben. Er sättigt uns mit Leben. Wir werden keinen Hunger mehr haben nach Leben. Wir sind satt. Wir haben die Fülle. Der Herr Jesus Christus sagt es in Johannes 10, Vers 10. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. In Überfluss. Das heißt, wir sind reich gesättigt für den ewigen Leben. Er sagt es später dann in Vers 28 in Johannes 10. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ja, das ewige Leben. Wir werden gesättigt werden damit. Und all das wird noch einmal zusammengefasst durch diese letzte Zusage in Vers 16. Und ich lasse ihn mein Heil schauen. Ich kann auch sagen, ich lasse ihn meine Rettung schauen. Denk einmal an Simeon, diesen alten Mann im Tempel, von dem wir lesen in Lukas Kapitel 2. Sein sehnsüchtiges Verlangen war, doch den Herrn Jesus Christus sehen zu dürfen, bevor er stirbt. Und der Herr hatte ihm diese Verheißung gegeben. Und nun steht er dort an einem Tag im Tempel und da ist er, dieser Christus. Und Simeon darf ihn auf den Arm nehmen und er lobt Gott und dann spricht er, nun Herr, entlässt du deinem Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeon erlebt das, was hier geschrieben steht in den Psalm 91, dass die, die ihn fürchten, dass die, die an ihm hängen, die ihn lieben, die ihn anrufen, sie werden das Heil Gottes sehen. Christus ist das Heil. Er selbst ist das ewige Leben. Er ist die Rettung. Und wir dürfen ihn schauen. Diese Rettung gilt uns. Du wirst Christus, geliebtes Kind Gottes, du wirst Christus sehen mit deinen eigenen Augen in den ewigen Königreich. Und du wirst dieses Heil nicht aus der Ferne schauen, sondern du wirst eingehen in diese ewige Seligkeit durch Christus, deinen Herrn. Du wirst das ewige Heil ererben. Und achte darauf in Vers 16. Und ich lasse ihn mein Heil schauen. Es ist sein Heil, seine Rettung. Er hat sie erworben für uns. Es ist sein Werk. Er hat es getan durch Jesus Christus, der in die größte Not ging und alles Unheil für uns am Kreuz ertrug, stellvertretend für uns. Und ja, die Schrift sagt, er flehte zum Vater und der Vater erhörte ihn tatsächlich. Jesus ist dieser Mann, von dem hier geschrieben steht in Psalm 91. Er wurde erhöht. Er wurde befreit aus aller Not. Der Herr hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Er wurde zu Ehren gebracht und seine Tage wurden verlängert. Ja, er ist auferstanden, um nie wieder zu sterben. Wozu? All das, damit wir einen mächtigen Retter haben und dieses achtfache Versprechen uns zugesprochen wird. Er wird uns schützen, auf dass wir in alle Ewigkeit bei ihm sicher sind. Das ist uns genug. Der Herr, der nicht lügen kann, er hat es uns zugesagt. Und darum hängen wir an ihm. Wir kennen ihn. Wir rufen ihn an. Und möge die Welt in Angst und Furcht verschmachten und zugrunde gehen. Kinder Gottes hören diese Stimme ihres Vaters. Und sie werden ruhig. Und durch Vertrauen furchtlos sein. Denn gepriesen sei unser Retter, unser Beschützer, gelobt sei der Herr in Ewigkeit. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du bürgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn meine Rettung schauen. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, 5 Wochen lang hast du uns jetzt durch diesen Psalm getröstet und gestärkt und ermutigt und uns deine Liebe, dein Schutz zugesprochen. Herr, wir durften wundervolle Verheißungen, wundervolle Wahrheiten hören. Und wir bitten, dass wir sie nicht nur gehört haben, sondern dass sie tief eingebaut sind in unserem Herzen, dass wir sie dort verwahren, damit wir nicht sündigen, indem wir vielleicht nur Kleinglauben haben oder uns doch fürchten und doch ängstigen lassen und vielleicht zweifeln an deiner Rettung. Nein, Herr, wir beten, dass wir uns nicht fürchten, dass wir deinen Verheißungen, deinem Wort von Herzen glauben und dass wir dann auch tun, was dein Wort uns sagt, dass wir tatsächlich wohnen im Schutz des Höchsten und bleiben im Schatten des Allmächtigen, dass jeder von uns jemand ist, der an dir hängt, der dich liebt, der nicht lässt von dir, komme was wolle, der dich immer wieder sucht, dass wir alle solche sind, die deinen Namen kennen, die wirklich in der Schrift lesen und hören von dir und die dich immer besser kennenlernen und immer mehr wissen wollen von dir und dich immer mehr lieben, je mehr sie dich erkennen. Dass wir solche sind, die deinen Namen anrufen, die beten zu dir, die all ihre Kraft, all ihren Trost, alles aus dir ziehen, die dich anrufen um Rettung und Gnade und Heiligung. Herr, wir danken dir für diese herrlichen Zusagen, die dieser ganze Psalm beinhaltet. Sie sind unfassbar schön. Sie sind so voller, ja, sie sind fast unglaublich, Herr, dass du dich so erbarmst, dass du uns so liebst, dass du uns so schützen wirst. Ob 1000 fallen, 10.000 links und rechts neben uns soll es nicht treffen. Ja, wir haben gehört, Herr, dass du, wenn wir so bei dir wohnen, wenn wir so an dir hängen und wenn wir dich so kennen und wenn wir so deinen Namen anrufen, dann sagst du uns, dass du uns retten wirst. Dass du uns schützen wirst, uns herausheben wirst, dass du uns antworten wirst, dass du bei uns sein wirst in der Not. Und dass du uns befreien wirst. Ja, dass du uns sogar zu Ehren bringen wirst, wie wir gehört haben, dass wir leuchten werden wie die Sonne. Dass du uns sättigen wirst, vollkommen satt machen wirst, mit Leben in Ewigkeit. Und dass wir dein Heil schauen dürfen. Den Christus, unseren Herrn. Wie freuen wir uns darauf, wenn wir endlich Jesus schauen dürfen mit unseren Augen. Den, der unser Heil ist, der uns das Heil gebracht hat, der uns gerettet hat am Kreuz. Weil er dieser vollkommene Mann des Psalm 91 war, der all diese Dinge vollkommen getan hat und dennoch in den Tod ging, in das Leiden und Sterben, um uns das Heil zu bringen. Herr, wie Jesus, wir danken dir, dass all diese unfassbar herrlichen Verheißungen unser sind, weil du sie für uns erworben hast. Dir sei ewig Ehre, Dank und Preis für all das, was du getan hast für uns, für das, was du uns jetzt schon schenkst und was einst noch ganz offenbar werden wird. Wenn tatsächlich die Ewigkeit beginnt, wenn wir auferstehen zu ewigem Leben und wenn wir zu Ehren gebracht sind und gerade deshalb unsere Kronen niederlegen werden vor deinem Thron. Denn alles hast du erworben für uns. Herr, wir möchten beten für die, die auch gerade jetzt in dieser Zeit tatsächlich in Not sind, dass sie erleben dürfen, dass du mit ihnen bist. Stärke alle Brüder und Schwestern, dass sie diese Verheißungen ergreifen und erleben und wissen, du bist bei ihnen. Und was immer ihnen auch geschieht, es wird kein Unglück, kein Unheil sein, keine Vergeltung wie an den Gottlosen, sondern alles dient nur dazu, dass sie am Ende das Heil schauen, dein Heil schauen. Und wir beten, dass viele, die diese Predigten gehört haben und noch hören werden, dass sie auch dein Heil ergreifen, dass sie glauben an Christus, dass sie deinen Namen anrufen und dass du sie rettest, damit sie mit uns zusammen einst zu Ehren gebracht werden. In dem Reich des Vaters. Und so beten wir zum Ende, Herr. Lass uns festhalten an Christus. Lass uns hängen an ihm. In Freude wie in Leid. In Gesundheit und Krankheit. In Wohlstand und Armut. In Freiheit und in Verfolgung, und was alles noch kommen soll, welche Not auch immer über uns kommen soll, lass uns hängen an unserem Herrn, an deinem Heil, dass wir dich, Herr Jesus, einst schauen dürfen mit diesen unseren Augen, aber dann mit geheiligten, verherrlichten Augen. Wir preisen dich und geben dir alle Ehre, Herr, und danken dir für deine unfassbare Liebe und bitten dich, mehre auch unsere Liebe zu dir. Du gepriesen seist du in Ewigkeit. Amen. Amen.